SWR 2 Forum.
150 Jahre deutsche Einheit, was sollen wir feiern? Im Studio Gregor Papsch. Die erste deutsche Einheit, sie kam mitnichten erst vor gut 30 Jahren zustande, sondern schon viel früher, im Januar 1871, vor genau 150 Jahren. Im berühmten Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, also nicht mal auf deutschem Boden, wird der Preußenkönig Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert. Die Folge war der erste deutsche Nationalstaat, der, das ist ja unser Bild, so bis heute eigentlich nur Unheil gebracht hat. Eine autoritäre Regierung, ein Volk von Untertanen, eine gefährliche Kriegstreiberei, am Ende den Ersten Weltkrieg. Andererseits ist Deutschland erst im Kaiserreich zum Nationalstaat geworden und damit zum Vorläufer der Bundesrepublik von heute und ihrer demokratischen Errungenschaften. Steht das Reich von 1871 also zu Unrecht in einem schlechten Ruf? Und was hat es mit uns heute zu tun? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Meine Gäste, Professor Dr. Michael Erbgenhartz, ist Historiker und leitender Wissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Professor Dr. Eckhard Konze hat an der Universität Marburg den Lehrstuhl für neuere Geschichte inne. Und bei uns ist Dr. Hedwig Richter, Historikerin und Professorin an der Universität der Bundeswehr München. Frau Richter, ich fange mal mit Ihnen an. Vor 150 Jahren entstand der erste deutsche Nationalstaat. Gibt es Grund zum Feiern?
Mit Feiern würde ich natürlich aufpassen. Es ist überhaupt keine Frage, dass das ein autoritärer Staat war. Aber was ich ja ganz wichtig finde, und da schließe ich mich der großen Forschung an, wir sollten aufhören, das Kaiserreich zu exotisieren. Was für mich in dieser Zeit besonders bemerkenswert ist, und da würde ich sagen, da gibt's was zu feiern, das war eine ganz große Zeit des internationalen demokratischen Aufbruchs. Mhm. Nicht nur im Norddeutschen Bund wird das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt, sondern ein bisschen später auch in den USA, die Schweiz in diesen Jahren um 1870 führt die modernste Verfassung, die es damals überhaupt gab, ein. Wir wissen, Frankreich wurde zur Dritten Republik und in Großbritannien wird auch genau in diesen Jahren das Wahlrecht verdoppelt. Sie haben damit immer noch ein relativ kleines Wahlrecht. Aber wir sehen hier, dass das ganz große Aufbrüche sind, Aufbrüche der Massenpolitisierung. Und ich denke auch, dass das sich nicht komplett trennen lässt von Demokratisierungsprozessen.
All das beschreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Trotzdem steht das Kaiserreich bis heute im Ruf von Autoritarismus, Demokratiefeindlichkeit. Warum tun wir uns mit 1871 so schwer?
Dafür gibt es natürlich sehr, sehr gute Gründe, und ich denke, dass das, was in der Forschung schon lange überholt ist, nämlich dieser Sonderweg von Bismarck, von der Pickelhaupe bis in den Nationalsozialismus und dann zum Menschheitsverbrechen, zum Zivilisationsbruch des Holocaust, dass das ganz, ganz stark dafür geprägt ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte wichtig war, um den Nationalsozialismus und auch um den Holocaust sozusagen zu rationalisieren, um das irgendwie sich verständlich zu machen. Mhm. Und dann denke ich aber auch, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, diese Sonderwegerzählung war insgesamt wichtig für die Weltordnung nach 1945, auch wenn sich dieser Sonderweg in der Forschung natürlich erst später durchsetzen konnte. Aber ich denke, dass das für den Westen wichtig war, alles Böse, alles Dunkle aus dem Westen, Westen als Imagine Community natürlich, ein problematischer Begriff, aus dem Westen rauszuradieren, um sauber demokratisch dazustehen gegen das dunkle Reich des Kommunismus.
Mhm. Herr Konze, wie steht es um Ihre Feierlaune in diesem Jubiläumsjahr? Haben wir den ersten deutschen Nationalstaat, wie Frau Richter ja sagt, womöglich jahrelang schlechter geredet, als er de facto war?
Na, ich finde, die Tendenz und die Gefahr ist ja eher im Augenblick, dass wir ihn zu gut reden. Und insofern ist der 18. Januar in keiner Weise ein Anlass zum Feiern und auch kein Anlass zu positiven Bezugnahmen auf diese Kriegsgeburt des deutschen Nationalstaates von 1871. Dieser 18. Januar ist ein Anlass zur Reflexion, zur historischen, zur politischen Reflexion, auch ganz aktualitäts- und gegenwartsbezogen. Angesichts eines neuen Nationalismus, der sich nicht zuletzt, denken Sie an schwarz-weiß-rote Fahnen, der politischen Symbolik des Kaiserreichs bedient, eines neuen Nationalismus, der auch versucht, ein weich gezeichnetes Bild des Kaiserreichs, wie ich das nenne, zu etablieren, um gewissermaßen den Nationalstaat Bundesrepublik auch in dessen Tradition zu stellen. Und an diesem weich gezeichneten Bild wirkt, das ist ja gerade schon deutlich geworden, auch Frau Richter durchaus mit, die im Kaiserreich im Grunde nur noch eine moderne Demokratie praktizierende Zivilgesellschaft erkennen möchte und die Schattenseiten.
Ja, das ist natürlich falsch.
Nein.
Ja.
Und die Schattenseiten, lassen Sie mich bitte aussprechen, und die Schattenseiten des Kaiserreichs gar nicht mehr erkennen will und damit eben auch die Schattenlinien, und das hat mit dem Sonderweg gar nichts zu tun, die Schattenlinien, die das Kaiserreich mit dem Dritten Reich verbinden. Und diese Schattenseiten, das Autoritäre, das Illiberale, das wird dann einfach, Sie haben es gerade schon getan, Frau Richter, als Pickelhaubengeschichte bezeichnet und vom Tisch gewischt. Und das ist mir einfach etwas zu einfach und deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander diskutieren.
Und ich freue mich auch auf eine muntere Diskussion, die dann gleich starten kann. Aber erst wollen wir den dritten Gast begrüßen, Herr Ebkenhans. Auch an Sie die Frage. Wir gedenken ja der deutschen Einheit vor gut 30 Jahren, aber über die Einheit, die 1871 zu Wege gebracht wurde, verlieren wir eigentlich kaum ein Wort. Muss das so sein? Oder dürften wir ruhig ein bisschen, wie soll ich sagen, selbstbewusster mit dem Datum umgehen?
Ich bin da in gewisser Hinsicht ähnlicher Meinung wie Herr Konzer. Es gibt aus meiner Sicht, wenn wir uns die deutsche Geschichte angucken, die vielen Irr- und Umwege, dann gibt es eigentlich nur zwei Daten, die man feiern könnte. Das eine ist der Verfassungstag, also die Inkraftsetzung des Grundgesetzes im Mai 1949. Und das zweite ist die deutsche Einheit, der 3. Oktober, den wir ja auch ganz bewusst, wenn auch mit anderen Konnotationen, feiern. Alle anderen Gedenktage, die wir haben, oder alle runden Jubiläum, ob das jetzt nun 1871 ist oder andere Daten in der deutschen Geschichte sind Anlass zum kritischen Erinnern. Dafür ist unsere Geschichte zu kompliziert und teilweise auch zu furchtbar. Mhm. Also da sehe ich die Dinge auch durchaus sehr kritisch. Als Historiker, und ich bin auch mal Lehrer gewesen in meinem anderen Leben, glaube ich aber, dass diese Daten Anlass sind, tatsächlich in einer breiteren Öffentlichkeit sich diese Entwicklung und Ereignisse in Erinnerung zu rufen und dann anschließend in einem kritischen Diskurs zu vertiefen. Mhm. Wenn man kritisch zurückguckt, dann hat das nicht unbedingt was mit Weichzeichnen zu tun, sondern eine differenzierte Darstellung ist keine Weichzeichnerei, sondern ist etwas, was natürlich auch das Ergebnis von Forschung ist. Gerade wenn man sich diese Sonderwegsdiskussion anguckt, haben wir auch in den vergangenen 40 Jahren selbst diejenigen, die dem Reich sehr kritisch gegenübergestanden haben, auch viel dazugelernt.
So, kurze Nachfrage
ohne Dinge noch. Ohne Dinge zu beschönigen.
Kurze Nachfrage noch. Frau Richter, gleich haben wir ganz viel Zeit noch zu diskutieren. Kurze Nachfrage noch an Herrn Ebkenhans. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja gerade gestern gesagt, er wünsche sich eine intensivere Beschäftigung mit dem Kaiserreich, auch wenn, Zitat, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesem Reich nicht gegeben waren. Stimmen Sie ihm dazu?
Ohne Wenn und Aber. Mhm.
So, Frau Richter, Sie stimmen nicht zu oder nur bedingt, eingeschränkt?
Also ich finde, was die Forschung in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, und das wird doch ignoriert, wenn wir einfach munter weiter die Pickelhauben-Geschichte schreiben, ohne dass wir es selbstverständlich, niemand sagt, das Kaiserreich war nicht autoritär. Also das ist einfach, hier wird ein Popanz aufgebaut. Selbstverständlich gab es die Sozialistengesetze. Das ist doch ganz, ganz wichtig, das würde niemand bestreiten. Aber wenn wir damit zum Beispiel anfangen mit der Kriegsgeburt, dann lesen Sie doch mal Charles Mayer, lesen Sie Langewiesche, lesen Sie mal die Gettysburg Address. Da steht nicht nur drin, dass die Demokratie untergeht, wenn sie in den USA untergeht, da steht auch drin, dass diese Demokratie, dass dieses Land auf diesem Krieg passiert. Das ist doch ein ganz typischer Vorgang. Das macht die Sache nicht weniger dramatisch, aber das ist eine Exotisierung des Kaiserreiches, die uns, die völlig ahistorisch ist und die uns eben dann letzten Endes überhaupt nicht weiterbringt.
Das ist ja nicht ahistorisch, Frau Richter. Das ist ahistorisch.
Die bringt uns nichts weiter, wenn wir verstehen wollen, wie der Weg der deutschen Geschichte weiterging. Und dann würde ich habe insgesamt drei Punkte, dann würde ich sagen, ganz wichtig ist auch, was ich denke, was Herr Konz ein bisschen durcheinander gebracht hat, er würde mir aber zustimmen, der öffentliche Diskurs. Und da sehen wir aber eine absolute Minderheit von merkwürdigen Menschen, die Reichsflagge schwenken. Und das hat nichts mit der Wissenschaft zu tun. Das muss man vielleicht
erklären. Aber das hat doch zu tun mit einem Bild des Kaiserreichs. Das hat doch zu tun mit einem Bild des Kaiserreichs, das auch aus der Wissenschaft heraus generiert wird und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und
nein,
dieses
das ist
in
wirklich
ein rosiges, Entschuldigung, Frau Richter, bitte lassen Sie mich meinen Satz zu Ende führen. Dieses in ein rosiges Licht getauchte Kaiserreich, dieses Bild, das ja auch Sie bedienen, das wird doch in der Öffentlichkeit begierig wahrgenommen von Leuten, die in der Tat wenig Ahnung haben von der Geschichte. Da kann man nicht Öffentlichkeit, öffentlichen Diskurs und Wissenschaft einfach voneinander trennen. Und genau deswegen ist das ja auch so wichtig, dass uns dieses Kaiserreich wieder beschäftigt im öffentlichen Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs. Das ist auch ein zentraler Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, gestern des Bundespräsidenten gewesen.
Es gibt für bestimmte Dinge natürlich nicht die absolute Wahrheit, sondern ich bin überzeugt, wenn wir uns die verschiedenen Entwicklungen angucken, dann haben wir natürlich irgendwo auch eine Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen oder auch eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Aber wenn wir natürlich das auch im europäischen Vergleich sehen, dann sehen wir natürlich die positiven, aber auch natürlich die negativen Unterschiede, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, man muss das dann auf die verschiedenen Sektoren sich dann anschauen, die immer in der Debatte dann auch angeführt werden. Mhm. Das beginnt mit der Frage, das Reich eine Kriegsgeburt. Dann muss man nur einfach der Ordnung halber auch sagen, dass natürlich auch die Liberalen seit 1859 immer den Krieg mitgedacht haben. Und zwar gerade auch den Krieg gegen Frankreich, wenn es darum ging, diesen Nationalstaat zu gründen. Nicht? Und das Gleiche finden wir auch in anderen Bereichen. Aber immer die Liberalen haben lange Zeit mitgespielt. Und zwar eben nicht nur, weil Bismarck ihnen das beigebracht hat oder quasi sie mehr oder weniger dazu gezwungen hat, sondern in bestimmten Bereichen waren sie dabei. Und wenn wir uns auch die Entstehung der Reichsverfassung angucken, zunächst nur die des Norddeutschen Bundes 1867, nicht, also Rudolf von Bennigsen, einer der Großen, hat damals gesagt, ja, das ist ein verbesserungswürdiges, ist aber auch ein verbesserungsfähiges Werk. Also diese Dinge darf man nicht außer Acht lassen, wenn man davon spricht, dass das Kaiserreich, ich sag mal, eben auch seine Schattenseiten gehabt haben. Also da gibt es viele Ambivalenzen. Der Einfluss Bismarcks ist sicherlich in vielerlei Hinsicht manchmal auch fatal gewesen, wenn es um die Entwicklung ging. Aber ich bin auch durchaus mit der Forschung, Christian Jansen hat ja mal gesagt, dass auch die Liberalen Bismarck ein bisschen als den Hegelschen Weltgeist betrachtet haben, der nach 1871 ihr Geschäft besorgt hat und von dem sie irgendwann der Meinung waren, der tritt an die Seite und dann machen wir so weiter. Mhm. Die Dinge sind dann anders gekommen aus verschiedenen Gründen.
Wenn man diese Schattenseiten betont, finde ich, dann ist das nicht sozusagen die Revitalisierung der Sonderwegsthese. Dieser Vorwurf schwingt ja immer irgendwie mit. Es hat doch einen besonderen deutschen Weg gegeben, einen spezifischen deutschen Weg, und der ist schon allein deswegen besonders, weil er zum Nationalsozialismus und zum Holocaust führte. Und das müssen wir doch irgendwie erklären. Das müssen wir erklären. Ja. Und es ist etwas kurzatmig. Ja. Es ist etwas kurzatmig, wenn wir dabei das Kaiserreich außen vor lassen. Das finde ich historisch zu kurz gesprungen.
Frau Richter. Ich denke, das ist ein intellektueller Kurzschluss. Deswegen verstehe ich auch den Bundespräsidenten zu denken, dass es irgendwas mit einer Relativierung des Nationalsozialismus zu tun hat, wenn man das Kaiserreich nicht exotisiert und wenn man nicht diese direkte Verbindungslinie von Bismarck zum Nationalsozialismus macht.
Ich verstehe nicht, was Exotisierung, ich finde, was bedeutet denn Exotisierung?
Was ist denn dann das Problem?
Könnten Sie das
Exotisierung
erläutern?
Exotisierung bedeutet, dass wir denken, allein das Kaiserreich kam aus dem Krieg hervor, allein die Nation Deutschland kam aus dem Krieg hervor. Exotisierung ist, wenn wir nicht sehen, dass es im Kaiserreich große, wichtige Aufbrüche gab, dass wir endlich aufhören, die Frauenforschung zu ignorieren, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die Frauen selber das immer wieder betont haben, was das für eine Aufbruchszeit ist. Exotisierung ist, wenn wir denken, der Militarismus war ein deutsches Problem. Exotisierung ist, wenn wir so tun, als ob der Kolonialismus gar ein besonders deutsches Problem war. All diese, es ist geradezu eine Verharmlosung, so zu tun, als ob Rassismus ein deutsches Problem war.
Aber
und es geht überhaupt nicht darum,
Moment,
ich muss diesen Satz zu Ende reden. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, das gab es nicht, sondern wenn wir das analysieren wollen, können wir doch Deutschland nicht exotisieren und isoliert betrachten, sondern wir müssen sehen, welchen unwahrscheinlichen Einfluss der Militarismus in Frankreich hatte, welchen Einfluss der in Großbritannien hatte, dass der Antisemitismus ein europäisches Phänomen war. Das macht die Sache, oder in den USA, der Rassismus, das Lynchen hat in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreicht. Und es ist doch wirklich
aber der Holocaust, Moment,
Herr Konze, wir müssen vielleicht kurz an die Spielregeln erinnern, dass wir einander aussprechen lassen. Das sollten wir doch eigentlich hinkriegen. Wir reden über diesen ersten deutschen Nationalstaat, der da 1871 ins Leben gerufen wird. Eine Nation geschmiedet aus Blut und Eisen nach dem berühmten Bismarck-Zitat. Eine Staatsgründung von oben mit Bismarck als dem weißen Revolutionär. Herr Ebgen-Hanst, und genau damit verbinden sich ja bis heute diese Begriffe, Militarismus, Nationalismus und so weiter. Wie normal war dieser Nationalstaat nach modernen Gesichtspunkten?
Er war in Teilen normal, in Teilen war er natürlich, fiel er natürlich ein bisschen aus dem Rahmen. Aber nehmen wir nochmal das Beispiel des Militarismus. Das ist ja so ein bisschen auch mein Kerngeschäft. Mhm. Wir haben natürlich einen unheimlichen Aufschwung mit all den Dingen, die mit Militär zu tun haben. Wenn ich an die Kriegervereine denke, die ja am Ende mehr Mitglieder hatten als die sozialistischen Gewerkschaften. ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn es um den Militarismus geht, ist der Einfluss des Militärs auf die Politik. Da unterscheidet sich das Kaiserreich dann doch, gerade von England und auch von Frankreich. Der Punkt ist tatsächlich, dass die Militärs durch ihre drei Siege einen Nimbus haben und auch selber glauben, natürlich überall mitreden zu müssen und auch in entscheidenden Situationen mitreden zu müssen. Sie bestimmen ein bisschen das Klima. Und eine Situation wie beispielsweise 1887, wo der sterbenskranke Wilhelm I. sich dann von den Militärs einen Krieg gegen Russland und möglicherweise auch gegen Frankreich abbringen lässt, ohne dass Bismarck überhaupt dabei ist, der das dann erst erfährt und dann anschließend die Dinge wieder rückgängig macht. Und ähnlich haben wir es ja dann auch nochmal 1912 mit dem berühmten Kriegsrat, den Wilhelm II. Einberuft mit seinen Militärs, ohne den Reichskanzler auch oder den Staatssekretär des Auswärtigen bei dieser Frage, die da jetzt im Raum steht, wann soll es Krieg geben, zu beteiligen. In dieser Hinsicht ist das Kaiserreich was Besonderes und spielt auch der Militarismus eine viel größere Rolle, als das in anderen Ländern der Fall ist, auch wenn wir, wie die Forschung ja gezeigt hat, auch einen alltäglichen Militarismus oder auch einen Folklore-Militarismus haben, gerade was Deutschland und Frankreich im Vergleich betrifft. Das hat ja der Kollege Vogel vor 20 Jahren schon mal gezeigt und da ist auch vieles dran. Mhm. Aber wenn es um den Einfluss auf die Politik geht, da haben wir wirklich das Besondere und bestimmte Verhaltensweisen. Das Autoritäre in der Schule, also die Armee ist die Schule der Nation und dementsprechend wird in der Schule da auch so ein bisschen das Verhalten geprägt.
Ja, aber dann sollten Sie auch die Schulkorps bedenken, die es in Frankreich gab. Also Mareike König, meine Kollegin, die gerade eine beeindruckende Monographie vorgelegt hat, vergleichend Deutschland-Frankreich, die kann dem nicht zustimmen, dass der Militarismus in der Gesellschaft eine geringere Rolle gespielt hätte in Frankreich. Ich finde, dass hier viele dieser Vorstellungen doch wieder aufgekocht werden und dass sich das ganz, ganz stark relativiert. Ja. Oder auch zum Beispiel diese, was wir immer von der Flotte hören, dass die Jungs in Deutschland dann die Matrosenanzüge trugen, das sieht man schon, das ganze Elend und da ist schon alles angelegt. Das waren Moden, die aus England kamen.
Mhm. Sie meinen ja, Frau Richter, das Reich von 1871 hat sich in seiner, wie soll ich sagen, in seiner politischen Agenda und den Ansprüchen da gar nicht groß unterschieden von anderen europäischen Mächten.
Das Schöne an der Sonderweg-Diskussion war ja auch, dass wir irgendwann auf die Erkenntnis gekommen sind, dass es den Normalfall nicht gibt. Natürlich hatte das Deutsche Reich aber Besonderheiten, natürlich gab es da besondere Probleme. Aber da dann also leichtfüßig diese Kausalitäten zu ziehen, die sowieso unwahrscheinlich schwierig sind und die im Übrigen auch völlig außer Acht lassen, dass die Nazis haben sich ja als Revolutionäre verstanden. Also diese Vorstellung, die besondere Untertänigkeit, die besondere Gehorsamsfähigkeit, die den Deutschen irgendwie ins Herz geschrieben gewesen sei, die sei das absolut Entscheidende gewesen. Da ist die NS-Forschung doch schon viel weiter. Die SA, das waren doch revolutionäre junge Männer und Hitler hatte dann die jüngste Reichsregierung, die es je gegeben hat. Die haben die Welt zertrümmert.
Mhm. Aber die Zustimmung zum Nationalsozialismus und auch die Zustimmung bereits zur Zerstörung der Weimarer Republik speist sich doch zu einem erheblichen Teil auch aus Dispositionen, aus Mentalitäten, die zurückgehen auf die Zeit des Kaiserreichs. Es sind doch nicht nur sozusagen junge SA-Leute, die Weimarer Republik zerstören. Es sind die alten kaiserlichen, konservativen, nationalistischen Eliten, die von Anfang an diese Demokratie bekämpfen. Und wenn ich diese Dispositionen verstehen und historisch einordnen möchte, dann muss mein Blick zurückgehen ins Kaiserreich und fragen, woher kommt denn diese Disposition, diese autoritäre, diese liberale, antidemokratische, antiparlamentarische Disposition. Das kann ich nicht erklären ohne den Blick auf das Kaiserreich.
Ja, ich finde Ihre Kausalketten immer ziemlich beeindruckend und ich finde, irgendwo sind wir dann auch bei der Küchenpsychologie gelandet. Also wenn wir sagen, in der Bundesrepublik noch habe die Autoritätshörigkeit des Kaiserreichs nachgewirkt. Ich habe neulich von Löwe eine Rezension von Kosellek gelesen, Kritik und Krise. Kosellek macht ja auch große, beeindruckende Kausalketten auf und Löwe sagt dann, eigentlich ist so in der Geschichte, das sind doch alles illegitime Kinder. Alles hat viele Väter und wir wissen eigentlich nicht, wer der richtige Vater ist. Natürlich ist es richtig, dass wir danach suchen. Aber die Forschung hat einfach gezeigt, dass wir uns das viel zu einfach machen mit dieser einen, auch das Kaiserreich ist doch nicht monolithisch. Da passiert so viel. Da gibt es Aufbrüche, problematische Entwicklungen. Und da dann diese eine Disposition zu sehen, die Deutschen
aber dann... Aber dann beschreiben sie nur noch und erklären nichts mehr. Und das ist doch eine Selbstpreisgabe jeder historischen Wissenschaft.
Nein, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, wir müssen alle Warum-Fragen aufgeben, alle Kausalitäten. Aber ich finde, wir müssen viel, viel stärker sehen, dass der Nationalsozialismus eben nicht das Produkt eines exotischen, anderen, merkwürdigen, völlig unerklärlich anderen, merkwürdigen Deutschlands war, sondern das kam aus einer Republik hervor. Ja. Und das ist viel dramatischer, viel, viel schwieriger. Mhm. Deutschland war schon immer ein Teil des Westens. Ich war selber verblüfft, wie eng verzahnt die demokratischen Entwicklungen im 19. Jahrhundert verlaufen. Das Wahlrecht breitet sich im nordatlantischen Raum immer innerhalb ungefähr von 10 Jahren aus. Manchmal geht es wo schneller, manchmal langsamer. Deutschland ist zum Beispiel der modernste Sozialstaat. Das ist wahnsinnig wichtig im Kaiserreich. Auch das wird in der Pickelhauben-Geschichte völlig übersehen.
Der Sozialstaat ist ein Teil hat natürlich des Westens. Eine repressive Funktion. Denken Sie das doch
bitte. Ja, das
mit
haben wir alles in der Schule gelernt. Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, sicher. Und es wird ja nicht falsch. Es wird ja nicht falsch dadurch, dass 30 Jahre ins Land gegangen sind.
Herr Ebgenhans, ich möchte kurz hier reinspringen. Herr Ebgenhans möchte auch mal zu Wort kommen, mal wieder zu Wort kommen. Herr Ebgenhans, war Deutschland nach 1871 ein freiheitlich verfasster Nationalstaat, ein Rechtsstaat?
Es war ein Rechtsstaat. Es gab sicherlich manchmal auch eine Klassenjustiz, ja. Das wird man nicht bestreiten können, aber es war ein Rechtsstaat. Und es ist erstaunlich, was vor dem Reichsgericht alles so verhandelt worden ist und wo Leute Recht bekommen haben. Also das muss man einfach mal erkennen. Also was natürlich nicht heißt, dass es nicht polizeistaatliche Mittel gegeben hat, wenn es darum ging, die Sozialdemokraten oder die Katholiken zu bekämpfen. Da hat der alte Adenauer ja auch immer wieder daran erinnert, was das bedeutete und dass diese Drohung mit der Haussuchung mit all den Konsequenzen etwas gewesen ist, was natürlich ein illiberales Klima geschaffen hat, geschweige denn, oder nicht davon zu sprechen, auch massive Unterdrückung gewesen ist. Also ich sag mal, wir haben also einfach verschiedene Ambivalenzen, aber wir dürfen natürlich auch bei bestimmten Dingen nicht übersehen, dass es in der Praxis natürlich auch eine Entwicklung gegeben hat, die doch, wenn man das aus der Rückschau betrachtet, interessant und auch fortschrittlich gewesen ist. Also das Gewicht des Reichstages ist ja doch in diesen 40 Jahren gestiegen. Auch die Regierung war darauf angewiesen, Kompromisse auszuhandeln. Ansonsten funktionierte das nicht. Bismarck hat gesehen, dass die Drohung mit dem Staatsstreich am Ende nicht funktionierte. Also er hat das mehrfach angedroht, musste dann aber gerade auch in der Entlassungskrise 1890 sehen, es funktioniert nicht. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir auf die Außenpolitik, wenn wir uns mal wirklich nur mal klar machen, wer hat wann Krieg gefordert. Das Bismarckse System ist kompliziert, aber es ist dann doch, er hat am Ende erkannt, zwar immer gestützt auf das Schwert, dass ein Krieg für das Deutsche Reich eine fatale Entscheidung sein würde. Das war also im Prinzip ja auch sein Albtraum, nicht zuletzt wegen der natürlich gegebenen Gegnerschaft Frankreichs. Mhm. Aber gerade Ende der 80er Jahre, als wir die große europäische Doppelkrise haben, nicht, dann schreibt der Holstein, einer der Geheimräte aus dem Auswärtigen Amt, ja nicht umsonst, alle hier sind für den Krieg, außer seine Durchlauch, die ihn mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Also es gab gerade im bürgerlichen Spektrum, also nicht nur bei den Militärs, die aus klassischen militärischen Überlegungen heraus glaubten, dass der Krieg gegen Russland und auch Frankreich irgendwie notwendig sei. Es gab eben auch im Bürgertum eine starke Strömung. Und auch wenn wir uns die Inkubationsphase der Weltpolitik dann angucken, nicht einen Max Weber mit und die ganzen anderen liberalen Imperialisten können wir nicht wegdiskutieren. Also all das kommt dazu und das hat eben nicht nur damit zu tun, glaube ich, dass Bismarck denen das immer mit der Peitsche beibringt, sondern die sind zutiefst überzeugt, da ist viel Sozialdarwinismus dabei, die sind zutiefst überzeugt, dass es richtig ist, dass die Deutschen das nachmachen, was die Engländer vorgemacht haben.
Ja. Ja, also ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Also und sobald wir den Blick international weiten, sehen wir eben, dass das internationale Phänomene sind, wie der Imperialismus. Und Herr Kunze, wenn Sie sagen Weichzeichnung, dann würde ich sagen, wir brauchen Grautöne. Und das hat die Forschung doch in den letzten Jahrzehnten gebracht. Und ich will mal einen
Ein bisschen konkreter machen. Ja, Sie sagen ja, Frau Richter, das ist eine Zeit des Aufbruchs der Zivilgesellschaft, der Frauen, der Sozialdemokratie, der Kultur, eine progressive Ära und das trotz der Rahmenbedingungen. Wie war das möglich?
Das war möglich, weil das Kaiserreich war kein Monolith. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat sich entwickelt. Die Sozialistengesetze, die rechtsstaatlich hochproblematisch waren. Also ich würde auch sagen, und das ist in der Forschung Common Sense, das Kaiserreich war ein Rechtsstaat, aber diese Sozialistengesetze in den 1880er Jahren, auch der Kulturkampf davor in den 70er Jahren, hochproblematisch, aber das verändert sich dann. Auch die sehr starke Zensur im Kaiserreich wird dann in den 1890er Jahren, entspricht die dann schließlich den anderen westlichen Staaten. Hm. Christoph Nonn, unser Kollege, hat gesagt, wenn wir vom Kaiserreich reden, dann wird immer von Militarismus geredet, immer von, also im öffentlichen Diskurs, das muss ich nochmal dazu sagen, ich würde wirklich unterscheiden und ich denke, Herr Konze, wir müssen das sauber unterscheiden. Im öffentlichen Diskurs wird von Militarismus, Antisemitismus und von diesem verschärften Nationalismus geredet. Aber so sagt Christoph Nonn, und da schließe ich mich ihm an, die Basisbewegung der Zeit damals war eigentlich die Sozialdemokratie. Das hat die Menschen gefesselt und das hat eben zum einen begeistert und zum anderen entsetzt. Und ich würde eben noch hinzufügen, was auch in die Pickelhauben-Geschichte vollkommen übersieht, ist, dass in dieser Zeit zum ersten Mal die Geschlechterordnung in einer breiten Basis, nicht in Mehrheiten, aber mit einer breiten Basis hinterfragt wird und da ein ganz, ganz großer Aufbruch passiert. Und die Frauen empfinden das so. Und es gibt viele Gründe immer, warum Frauen aus der Geschichte rausradiert werden, nicht berücksichtigt werden. Und in der deutschen Geschichte ist diese reine Pickelhauben-Geschichte ein ganz wichtiger Grund, warum die sehr beeindruckende Frauenforschung, die es dazu gibt, einfach außen vor bleibt und ausgeblendet bleibt.
Also mit Blick auf diese Aufbruchgeschichte und die Erfolgsgeschichte der Sozialdemokratie, das ist natürlich mit Blick auf die Arbeiterbewegung, ihre Organisationen überhaupt nicht zu bestreiten. Aber der politische Durchbruch, der bleibt doch aus, der wird der Sozialdemokratie doch verwehrt, bis im Grunde in die Agonie des Kaiserreichs im Oktober 1918. Und man muss doch auch vielleicht die Dinge insoweit auseinanderhalten, dass dieser vielfache Aufbruch, dem ich ja gar nicht widerspreche, auch in der Frauenbewegung, in den unterschiedlichen Reformkontexten, das sind doch Aufbrüche, das sind doch Bewegungen, das sind emanzipatorische Dynamiken, die sich doch nicht entwickeln, weil dieses politische System Kaiserreich das zulässt. Das sind doch Gegenbewegungen, die sich gegen dieses System entwickeln und dann auch stärker werden. Und aber letztlich eben, dafür ist die Sozialdemokratie doch nun wirklich das beste Beispiel, nicht zum Durchbruch kommen, nicht an die politische Macht gelangen. Das muss man doch sozusagen zur Kenntnis nehmen, bis zum Ende des Kaiserreichs.
Auch das denke ich, ist auch ganz typisch für diese deutsche Sonderwegerzählung. Alles, was in Deutschland, egal ob das der Sozialstaat ist, ob das der Aufbruch der Frauen ist, alles wird unter diesem Aspekt gesehen, Pickelhaube oder nicht. Und diese, schauen Sie sich die Aufbrüche der Liberalen an, die haben sich natürlich mit diesem Staat identifiziert, die haben den natürlich auch kritisch gesehen. Das war für seine Zeit eine relativ freiheitliche Gesellschaft, die Presse wird freier. Und die Sozialdemokratie, ich habe in letzter Zeit gelesen, was im Vorwärts steht und in anderen sozialdemokratischen Organen zur Jahrhundertwende, das ist wahnsinnig beeindruckend. Die sagen nicht, dass sie hier im größten Unterdrückungsstaat leben, sondern die pochen auf ihre Rechte. Sie wissen, sie haben diese Rechte und sie betonen, dass sie unwahrscheinlich viel erreicht haben. Und sie erreichen viel, dass die Arbeitszeit 1900 auf 10 Stunden beschränkt wird. Das schließe ich auch die Versicherungen, die erst umstritten sind, dass die breit akzeptiert werden, dass die Deutschen darauf stolz sind. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Druck der Sozialdemokratie zu tun. Mhm. Übrigens auch in anderen Ländern wird die Arbeiterschaft mit großem Misstrauen betrachtet. Und in Frankreich gibt es eine massive Unterdrückung der Anarchisten. Nein, wie in den meisten anderen Ländern auch.
Nur regieren dürfen sie nicht, die Sozialdemokraten.
Auch das ist keine deutsche Sonderlichkeit.
Sie hören das SWR2-Forum, 150 Jahre Deutsche Einheit, was sollen wir feiern? Mit der Historikerin Hedwig Richter und ihren männlichen Kollegen Eckhard Konze und Michael Ebkenhans. Was hat das Kaiserreich mit uns heute zu tun? Was ja irgendwie zutrifft, das Kaiserreich ist neuerdings ja irgendwie wieder angesagt. Ne? Das kommt zum Ausdruck, am auffälligsten im Wiederaufbau des Stadtschlosses in Berlin. Es gibt daneben eine breite Diskussion über Restitutionsforderungen der Hohenzollern, also der Nachfahren der Preußenkönige und Kaiser. Vorhin kam das schon, bei Querdenkerprotesten wird vor dem Reichstag die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaiserreichs geschwenkt. Herr Ebkenhans, es gibt schon so eine Art neue Popularität des Kaiserreichs, oder täusche ich mich da?
Die Reichsfarben vor dem Reichstag, die können das ein bisschen so suggerieren. Und wenn man sich manche Städte jetzt anguckt, gerade hier auch im Osten, wo also dann ehemals gesprengte Gebäude wieder errichtet werden, ganz im Stil des Kaiserreichs. Aber nehmen wir nun mal jetzt das Berliner Stadtschloss, das ehemalige. Es hat dann eine lange Diskussion gegeben und das Interessante, es hat einen Mehrheitsbeschluss des Deutschen Bundestages gegeben. Also es ist ja nicht so, als wenn das irgendwelche Preußenfanatiker gewesen wären, die gesagt haben, Honeckers Lampenladen muss weg, sondern wir müssen das Stadtschloss aus diesen oder jenen Gründen wieder machen. Es hat eine breite Diskussion gegeben, da kann man geteilter Meinung sein. Mhm. Aber hier hat tatsächlich der Souverän entschieden, dass das so gemacht wird. Er hat aber auch entschieden, dass es mit bestimmten Brüchen auch dann konnotiert sein soll. Und ich finde es gut, dass in dieses Humboldt-Forum jetzt eine der wirklich dunklen Seiten des Kaiserreichs kommt, nämlich eine Ausstellung, die sich mit der deutschen kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt.
Ja, wir müssen jetzt auch gar nicht die Geschichte des Stadtschlosses bzw. des Wiederaufbaus hier nochmal nachzeichnen. Das wäre eine eigene Sendung wert, haben wir auch schon gemacht. Aber die Frage ist ja, Herr Konze, was kommt in der neuerlichen Beschäftigung mit diesem Reich positiv wie negativ zum Ausdruck? Ist das mehr als Nostalgie, weil wir halt auch gern eine Queen hätten, etwas Klatsch und Tratsch vielleicht, oder ist da mehr dahinter, zum Beispiel eben eine neonationalistische Agenda?
Das steckt auch dahinter, was natürlich nicht jeden Befürworter des Humboldt-Forums oder auch des Wiederaufbaus des Garnisonkirchenturms zum Neonationalisten macht. Aber dieses Kaiserreich, zum Teil auch die preußische Geschichte, rückt uns schon wieder näher. Und vor dem Hintergrund ist eben auch eine nicht nur wissenschaftliche, sondern öffentliche Auseinandersetzung damit, wofür steht denn dieses Kaiserreich, wofür steht denn Preußen, ist wichtig. Und diese schwarz-weiß-roten Fahnen vor dem Bundestag, die werden manchmal so etwas abgetan, aber diese schwarz-weiß-roten Fahnen sind eben doch ein Symbol, da werden auch politische Forderungen symbolisiert, die Ablehnung der Liberalen, der repräsentativen parlamentarischen Demokratie, und gerade vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, glaube ich, ist die Diskussion, die wir hier heute auch führen und die wir auch in der weiteren Öffentlichkeit führen müssen, ausgesprochen wichtig. Also es gibt sozusagen eine Notwendigkeit, dieses Kaiserreich wieder stärker zu reflektieren, vor allem eben auch kritisch zu reflektieren, angesichts dieser neonationalistischen Dynamiken, die sich eben auch des Kaiserreichs bedienen oder sich positiv auf das Kaiserreich beziehen. Die AfD lobt Bismarcks Außenpolitik, preist die zivilisatorische Leistung des deutschen Kolonialismus. Damit muss man sich doch wissenschaftlich wie öffentlich auseinandersetzen.
Wie kommt Ihnen das vor, Frau Richter, die Kaiser... Okay. Fahren vor dem Reichstag?
Ja, absurd, furchtbar. Also ich glaube, es gibt noch nicht mal eine messbare Minderheit, die die Monarchie wieder haben will. Also wir sollten hier keinen Popanz aufbauen. Die AfD hat Gott sei Dank, ist sie inzwischen in den einstelligen Bereich wieder gerutscht. Wenn, dann hat sie 10%. Die Demokratie ist ganz, ganz breit akzeptiert. Wir sollten hier nicht einen Popanz aufbauen.
Also ich bin zunächst mal grundsätzlich bei Herrn Konze. Ich finde das furchtbar erschreckend, was da zum Teil läuft. Aber wir können natürlich das Kaiser jetzt, also in dieser politischen Debatte, die wir jetzt da plötzlich haben, oder auch in der Preußen- oder Reichsnostalgie oder wie immer, was nennen wollen. Das kann uns ja nicht daran hindern, jetzt mit Vereinfachungen, und Herr Konze, ich werfe Ihnen das auch nicht vor, ich will das nur generell in die Debatte werfen, aber mit Vereinfachungen zu argumentieren, sondern wir können im Prinzip wirklich nur versuchen, und das ist ein bisschen das Problem bei der Sache, mit differenzierten Bildern auf die Vielschichtigkeit historischer Entwicklungen hinzuweisen. Und wenn uns das gelingt, und das war überzeugenderweise gelingt, so wie das ja bei vielen Ausstellungen, und da muss ich wirklich sagen, da haben die Museen eine wichtige Funktion und sie haben die in der Regel auch gut erfüllt. Also ich nehme jetzt nur mal die Ausstellung Krieg, Macht, Nation in Dresden, die nun leider so gut wie keiner gesehen hat wegen der Pandemie, aber die ein differenziertes Bild gezeichnet hat, und auch die Ausstellung, angefangen von Lothar Galls, große Ausstellung 1990, nicht Bismarck, Preußen und Europa und viele andere, die dann gekommen sind. Da kann man, glaube ich, vieles mit transportieren, und auch die Radio- und Fernsehkollegen, die differenzierte Berichte gemacht haben, haben da auch eine wichtige Funktion. Und ich glaube, wenn man das dann auch von historischer Seite entsprechend begleitet, dann kann man mehr erreichen, als wenn man dann plötzlich in irgendeiner Form nur noch mit Schlagworten arbeitet. Da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl. Und dann den Vereinfacheren auf der anderen Seite das Leben und auch die Argumentation wieder leichter macht.
Ich denke auch, dass wir nicht aus volkspädagogischen Gründen diese Angst, die Konze anspricht, wenn wir das Kaiserreich weich zeichnen, dann werden alle plötzlich wieder zu Nazis, dann gibt es hier einen Aufbruch. Also dass alle Umfragen zeigen, dass diese Gefahr nicht besteht. Es gibt keine Weichzeichnung in der Forschung, würde ich sagen. Es gibt wir sehen Graustufen. Und da würde ich eben doch nochmal dafür plädieren, wenn wir aufs Kaiserreich schauen, dürfen wir die Globalisierung nicht übersehen, wir dürfen die internationale Einbettung nicht übersehen, wir dürfen die großen Aufbrüche nicht übersehen. Simmel sagt zum ersten Mal, Hedwig Dohm sagt es auch, die Geschlechterrollen sind konstruiert. Das wird in dieser Zeit gedacht, das ist wahnsinnig wichtig und die sind konstruiert, um Menschen zu unterdrücken. In dieser Zeit fangen Menschen an, die Dinge anders zu sehen. Die Sozialdemokratie formiert sich, überhaupt die Idee, dass sich Massen formieren können, dass Masse Macht sind, das kommt in dieser Zeit auf, das wird durch alle Schichten anerkannt, von ein paar ganz wenigen Ultrakonservativen abgesehen. Man denkt anders, man denkt eine gerechte Welt und kämpft für diese gerechte Welt. Und das ist ein wichtiger Teil des Kaiserreichs. Und natürlich war das ein autoritäres System, das bestreitet niemand. Umso interessanter ist diese Zeit, umso wichtiger sind diese Aufbrüche.
Ich will vielleicht noch mal ein Beispiel geben, und zwar, das uns alle ein bisschen erschreckt hat, also zumindest Herrn Konzer und mich. Und das ist die Diskussion über die Schlafwandler gewesen. Ich fand das ganz furchtbar. Passend zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs geschrieben und herausgebracht.
Christopher Dann Clark, auch, die Schlafwandler wurde schnell zum Bestseller, genau. Hm?
Nicht, und hat ja bis heute die Debatte geprägt und man hat ja auch gesehen, welche Geister er da gerufen hat, auch wenn ich ihm nicht unterstellen, dass er die hat rufen wollen, um Gottes Willen, aber es hat dann eine Dynamik entwickelt, die natürlich uns alle sehr erschreckt hat, weil er damit auch Klischeevorstellungen bedient hat. Also ich bin selber als Bolschewist beschimpft worden, nur weil ich irgendwo in einer Diskussion gesagt habe, die wesentliche Verantwortung liegt auf der Seite der Deutschen und der Österreicher. Die anderen haben sicherlich auch ihren Teil dabei getragen, aber dass das Ganze überhaupt sich in die Richtung entwickelt hat, die dann am Ende in den Kriegsausbruch gemündet ist, das haben zunächst mal die Deutschen und die Österreicher zu verantworten. Nicht? Und wenn man dann natürlich jemanden hat, der auch sehr suggestiv dann mit Bildern arbeitet, also so nach dem Motto, es gab keinen rauchenden Colt, der also klar macht, wer also der Täter war und so weiter und so fort, dann wird das in der Öffentlichkeit schwierig. Da sehe ich ein großes Problem und so haben wir es bei anderen Dingen eben auch. Also das sind eigentlich die Vereinfacher, mit denen ich also so meine Probleme habe, aber ansonsten, wenn man verantwortungsbewusst mit der Beschreibung von Geschichte umgeht und auch durchaus mit dem pädagogischen Imperativ, den die vielleicht auch irgendwo haben soll, ich glaube, dann kann man was erreichen. Die Frage ist nur, wie kriegt man das entsprechend rüber? Solche Schlagworte wie die Schlafwandler oder was immer wir haben, die sind immer sehr einfach, die sind plakativ, da kann jeder was mit anfangen und dann macht man das sich auch zu eigen. Also komplizierte Entwicklungen nachzuzeichnen und zu vermitteln, ist eben eine große Herausforderung, aber das heißt ja nicht, dass wir darauf verzichten müssen, weil es eben schwierig ist.
Mhm. Herr Konze, das Reich ist vergangen, zu feiern gibt es nichts, sagen Sie in Ihrem neuen Buch, die Reichsgründung und ihr schwieriges Erbe, Schatten des Kaiserreichs. Ist das Reich also nur eine Last auf dem Weg Deutschlands in eine parlamentarische Demokratie, die es heute ist? Oder kann man diesem Reich dann vielleicht auch etwas Positives abgewinnen?
Na, es ist keine Last. Es ist zunächst mal ein ganz zentraler Teil der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und als solchen müssen wir wissenschaftlich wie öffentlich uns mit diesem Kaiserreich auch beschäftigen. Und die positiven Entwicklungen sind ja auch angedeutet worden in unserer Diskussion. Die Entwicklung hin zum Rechtsstaat, die Entwicklung hin zu einer pluralen Gesellschaft unter den Bedingungen des Autoritarismus. Aber natürlich Ansätze von Pluralität, die sich aber eben gegen den autoritären Staat, den illiberalen Staat entwickelt. Und natürlich blickt die Sozialdemokratie zurück auf ihre Geschichte in der Zeit des Kaiserreichs. Also insofern gibt es natürlich Linien, die man aus dieser Zeit in die Gegenwart führen kann, auch positive Linien, positive Bezüge. Aber insgesamt finde ich doch in der Retrospektive und gerade auch angesichts gegenwärtiger Tendenzen einer Renationalisierung ist doch die kritische Distanz geboten. Und das ist auch die Aufgabe historischer Wissenschaft, sozusagen immer wieder diese kritische Distanz auch zu betonen.
Frau Richter, der Nationalsozialismus entstand aus einer Demokratie. Das macht die Geschichte schwieriger, schreiben Sie. Wie meinen Sie das? Das betrifft dann auch uns heute, ja?
Unbedingt. Also ich finde den Sonderweg und die Pickelhauben-Geschichte absolut verständlich und sie war volkspädagogisch bestimmt auch immer wieder wichtig. Aber wenn die Forschung zu weiteren Ergebnissen kommt, sollten wir das zur Kenntnis nehmen und das ändert überhaupt nichts daran, wie entsetzlich der Nationalsozialismus war. Und Deutschland aus dem Westen rauszuschreiben, den Westen sauber zu machen, indem er als dieses exotische Land beschrieben wird, das Kaiserreich, ich glaube, dass wir da mit der Analyse nicht weiterkommen. Demokratien sind immer gefährdet. Und ich denke, denke, dass wir heute in viel, viel besseren, sicheren Zeiten leben als zur Zeit der Weimarer Republik. Aber wir können den Nationalsozialismus nicht angemessen analysieren, wenn wir diese einfachen Kausalitätsketten aufmachen, von Bismarck zu Hitler oder gar noch, das gab es ja auch lange Zeit, von Luther über Bismarck zu Hitler.
Wir haben noch 2-3 Minuten. Wir müssen auf die Zielgerade kommen. 150 Jahre deutsche Einheit, was sollen wir feiern? Oder ich möchte sozusagen in einer Schlussrunde die Frage anders stellen. Wie sollte die deutsche Öffentlichkeit in diesen Jubiläumstagen mit dem Datum umgehen? Wer möchte beginnen? Herr Konze vielleicht.
Na, ich finde, kritische Reflexion ist dem Anlass angemessen und ich nehme damit auch nochmal sozusagen das Plädoyer des Bundespräsidenten vom gestrigen Tage auf kritische Reflexion. Was hat uns dieses Kaiserreich zu sagen, auch in der Gegenwart, angesichts politischer Entwicklungen in der Gegenwart, die Bedrohung von Demokratie, die Fragilität von Demokratie, die Bedrohung demokratischer Institutionen. Also all das sind ja gegenwärtige Entwicklungen, die wir auch in historische Perspektive rücken können. Und in dem Kontext ist, glaube ich, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich geboten. Und insofern muss man fast dankbar sein, dass es diesen ungerufenen Anlass 150 Jahre Reichsgründung jetzt gibt, um vielleicht auch in der Öffentlichkeit sich stärker mit dem Kaiserreich auseinanderzusetzen, um eben auch zu verhindern, dass dieser erste deutsche Nationalstaat eben in ein zu positives, national positives Licht gerückt wird.
Herr Ebkenhans, wie nah oder fern ist uns dieses Kaiserreich? Wie sollen wir heute damit umgehen?
Wie nah oder fern uns das immer ist, das hängt natürlich immer vom Betrachter ab, was er weiß. Aber es gibt aus meiner Sicht 3 Lehren oder Botschaften, die man daraus ziehen soll. Immer unter der Berücksichtigung, dass man sich auch die Ambivalenzen deutlich macht. Das erste ist die Bedeutung von Demokratie in der deutschen Geschichte. Das zweite ist die Bedeutung von Toleranz, da meine ich vor allem auch den Umgang mit Minderheiten, bis hin zu natürlich den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern damals. Und das dritte ist, wie wichtig es auch ist, eine Politik nach außen des Augenmaßes und der Mäßigung zu betreiben. Und zwar immer im europäischen Kontext und nicht alleine. Also ich sag mal, das würde ich über diese 150 Jahre als die große Lehre bezeichnen.
Gäbe es eigentlich ohne dieses Reich die Bundesrepublik in ihrer heutigen Gestalt?
Also die Frage, ob es zu der Reichsgründung 1871 in der Form, wie sie geschehen ist, Alternativen beschäftigt ja die Wissenschaft schon lange. Aber ich kann nur sagen, schon 1848, 49 haben sich die Liberalen nach dem Ausscheiden Österreichs aus der ganzen Debatte für den preußisch geführten deutschen Nationalstaat entschieden. Das Gleiche haben wir 1859 im Programm des Deutschen Nationalvereins. Und auch einer der linken Liberalen, wie ich immer schon sage, der rote Hermann Becker aus dem Ruhrgebiet, nicht, hat also auch 1867 geschrieben, es ist ein Glück für Deutschland und Europa, wie er meint, dass Preußen die Führung in der nationalen Frage übernommen hat. Und da darf man auch nicht vergessen, Bismarck selber war Großpreuß, aber er war nie ein deutscher Nationalist.
Hm. Frau Richter, Deutschland nach 1871 war fortschrittlicher und ja demokratischer, als wir gemeinhin denken. Was heißt das, 150 Jahre danach für ein Gedenken?
Das heißt, dass wir nicht aus volkspädagogischer Sorge die Augen vor der Forschung verschließen sollten, sondern dass wir die wahrnehmen sollten. Und ich denke, der deutschen Öffentlichkeit ist es möglich, Grautöne wahrzunehmen. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es gut, dass die in die öffentliche Debatte jetzt stärker doch die neuere Forschung oder die Forschung der letzten 30, 40 Jahre reinkommt. Dann bedeutet es aber eben auch, dass die Massenpolitisierung, die in der Zeit stattfindet, sich nicht trennen lässt von der Demokratisierung. Zugleich sehen wir aber im Kaiserreich und in den problematischen Entwicklungen, die wir auch in den USA sehen oder in Frankreich, aber eben auch im Kaiserreich, dass Massenpolitisierung, Demokratisierung auch dunkle Seiten hat. Dieser sich demokratisierende Westen hat ganz, ganz dunkle Seiten. Zu der Inklusion gehört die Exklusion des Rassismus, des Imperialismus. Und dann denke ich drittens, trotz dieser dunklen Zeiten, und da stimme ich Herrn Konze total zu, wir müssen darüber reflektieren, es lohnt sich darüber zu reflektieren, trotz dieser dunklen Zeiten sollten wir die Aufbrüche in den Blick nehmen. Und das war nicht nur in der Kunst. Wesentliche Künste, die wesentliche Entwicklung in der Kunst, in der Architektur, beginnen nicht in der Weimarer Republik, wie oft gesagt wird, atonale Musik, auch das beginnt im Kaiserreich. Und in den 50er Jahren kommt dann oft gar nicht mehr so viel Neues hinzu. Wir müssen unbedingt auch sehen, Menschen waren damals in der Lage, trotz dieser repressiven Strukturen auch neu zu denken. Und endlich sollten wir anfangen, Frauen in die Geschichte einzubringen, zu sehen, dass hier die Geschlechterordnung in dieser Zeit zum ersten Mal massiv in Frage gestellt wird. Und das ist eben ein wichtiger Teil dieser großen Inklusionsbewegung, dieser großen, durchaus auch ambivalenten Massenpolitisierung.
150 Jahre deutsche Einheit, was sollen wir feiern? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum mit den Historikern Michael Ebgenanz vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, Eckhard Konze von der Universität Marburg und mit Hedwig Richter, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Herzlichen Dank in die Runde fürs engagierte Diskutieren und Ihnen allen fürs Zuhören. Alle drei Gäste mit neuen Veröffentlichungen zum Thema. Hinweise auf die Bücher finden Sie online auf swr2.de/forum. Einen schönen Abend und tschüss, sagt Gregor Papsch.